Heute Morgen möchte ich mit euch ein Bibelwort teilen. Gestern haben wir das Thema gehabt, wünscht ihr was? Manche haben ihren Wunschzettel mitgebracht und manche werden ihre Wünsche in Erfüllung bringen, dank der Kraft und Hilfe Gottes. Und ich weiß, wie man die Wünsche erfüllt. Man muss nur in Gott sein. In Gott schafft man die Wünsche zu realisieren. Heute ist Hoffnung angesagt. Advent, Hoffnung. So, und ich möchte euch Mut machen, sich da einzubringen. Heute Thema Hoffnung. Hoffnung, die übers Grab hinausreicht. Hoffnung, mit der man leben kann. Hoffnung, die uns hilft, vorwärts zu gehen. Zuerst etwas, bevor ich über die Hoffnung positiv sagen, ist immer zuerst mal schwarz den Hintergrund malen. Zuerst mal über gescheiterte Hoffnungen. Wenn wir heute die Menschen anschauen, wir sehen so viele gescheiterte Hoffnungen. Man hat geträumt. Und ich habe gestern euch gesagt von den Wünschen. Der Mensch träumt 3 bis 5 Mal in der Nacht, innerhalb von 8 Stunden. Und wenn er so sein Leben mit 70 Jahren zusammenrechnet, hat er letztendlich etwa 50.000 Träume gehabt. Du musst vorstellen, eine ganze Menge Träume. Und wenn du jetzt wenigstens einen Traum davon realisieren würdest, dann Gott möge dich segnen. Dann bist du wirklich glücklich bei 50.000 Träumen im Leben. Aber was man heutzutage so erlebt und sieht, ist, da gibt es so viele gescheiterte Hoffnungen. Menschen haben auf Sand gebaut, auf die falschen Pferde gesetzt. Hoffnungen ohne Fundament, Hoffnung ohne Kapital, Hoffnung ohne Substanz, die bringen einem nichts. Enttäuschte Hoffnungen. Denk nur an die Kommunisten. Ich habe vor einiger Zeit eine DDR-Größe beerdigt und konnte dort sagen, was ich wollte als Pastor. Aber ich musste einen Satz sagen und das war für die Leute so wichtig. Und er konnte seine Ideale nicht verwirklichen oder realisieren. Der hat mit Ulbricht, mit Pieck und alle gekämpft zusammen und für die DDR sich eingesetzt. Und er konnte letztendlich seine Ideale nicht verwirklichen. Nicht verwirklichen. Was ist aus der DDR geworden? Was ist aus der Sowjetunion geworden? Was ist aus all diesen Ismen geworden? Was ist aus dem Nationalsozialismus geworden? Lass uns nur mal denken, diese Ideale, die die Menschen hatten, sie haben groß geträumt, die wollen die Welt verändern, an ihrem Wesen sollte die Welt genesen. Was ist aus Marxismus, Leninismus geworden? Sie konnten ihre Ideale nicht verwirklichen. Zerstörte Hoffnungen. Man hat viel investiert, man hat viel Blut vergossen, man hat viel geopfert, man hat auf vieles verzichtet. Gescheiterte Hoffnungen. Geht es Christen besser? Geht es den Gläubigen besser? Ich möchte es erstmal ganz schwarz malen. Ich denke doch, den Christen geht es auch nicht besser wie den Kommunisten. Und es wird auch nicht besser gehen, wenn sie sich nur auf diese Welt verlassen. Ich denke nur an die Emmaus-Jünger. Kennt ihr diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern? Wie die nach Emmaus dort tippeln, 2 Brüder. Wir haben gehofft, wir haben geglaubt. So reden sie mit dem auferstandenen Jesus nebenbei. Bist du der einzige Ausländer, der nicht weiß, was hier in den letzten Tagen passiert ist? Gescheiterte Hoffnung. Wir haben geglaubt, er würde Israel aufrichten. Aber was ist passiert? Gehängt haben sie ihn, gekreuzigt haben sie ihn. Sie haben ihn hinausgeworfen aus ihrem Volk. Schau, das ist jetzt aus ihm geworden. Kein Wunder. Er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen. Er hat nicht Israel befreit und nicht die Römer rausgejagt. Gescheiterte Hoffnungen. Wenn wir politische Hoffnungen haben, wir werden oft enttäuscht werden in dieser Welt. Und nicht alle Wünsche werden erfüllt. Menschliche Hoffnungen. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und da sind wir schon beim Einstieg. Was ist eine reelle Hoffnung? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es gibt eine andere Welt. Und ich rede von dieser himmlischen Welt, von dieser göttlichen Welt, von dieser ewigen Welt. Vieles, was du vielleicht auch in deinem Leben erhofft hast, es kam alles anders, als du gedacht hast. Ist es nicht so? Sei ganz ehrlich. Mach dir gar nichts vor, auch nicht als Christ. Auch als du dich bekehrt hast. Jetzt haben wir Taufe, ich habe die Taufe angekündigt. Was habe ich mir von der Taufe vorgestellt? Ich habe in der Bibel gelesen, was da passierte. Eine Taube war, setzt sich auf Jesus Schulter und so weiter. Und eine Stimme aus dem Himmel. Und als ich ins Wasser stieg, ich sehe heute noch diesen Moment, ich warte, bis da ein Vogel kommt. Aber es ist kein Vogel gekommen. Nichts. Und ich kam raus. Ich dachte, ich habe mich im Spiegel in der Garderobe angeguckt, ob ich einen Heiligenschein habe schon. Ob ich mich schon weiterentwickelt habe. Nichts von dem. Ich war so enttäuscht. Ich habe mir so viel von der Wassertaufe versprochen und ich war so frustriert, dass überhaupt nichts passiert ist, außer dass ich nass war und dass glücklicherweise ich hatte einen Mäckischnitt, wisst ihr, so ein Igelschnitt, so ein Mäckischnitt, und da konnte ich ein bisschen über den Kopf streichen und die Haare waren trocken, aber die anderen haben noch mehr föhnen müssen. Enttäuschte Hoffnung, ich habe geglaubt, oder Geistestaufe. Ich war so enttäuscht, als ich diese Dinge erlebte. Ich dachte, ist das wirklich jetzt alles? Ist das wirklich alles? Ich will euch hier etwas sagen, um was bei der, ich komme nachher auf das Thema lebendige Hoffnung. Und es gibt eine andere Hoffnung als diese weltweit bekannte Hoffnung oder also alle Weltshoffnung. Ich hoffe, dass in der Wundertüte was drin ist und ich das entdecke. Diese Überraschungshoffnung oder was auch immer ist. Ich dachte, wenn ich mal, meine eigene Tochter, sie hat immer auf den Moment gewartet, bis sie 18 ist. Nun, mit 18 wollte sie heiraten und hat auch geheiratet. Aber dann sitzt sie da und heult. An ihrem Geburtstag heult sie. Jetzt bin ich 18. Bin volljährig. Was soll ich damit anfangen? Jetzt habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Was soll das alles mit 18? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, sagt sie. Enttäuschte Hoffnungen, wenn ich mal 18 bin, wenn ich mal 80 bin oder wenn ich mal das bin, wenn ich das mal erreicht habe, dann habe ich das erreicht. Ist das alles? Jemand, der ein Millionär geworden ist, hat die erste Million verdient und da hat er wirklich gearbeitet. Und die erste Million zu verdienen ist sehr schwer. Nachher, die anderen Millionen kommen von selbst. Aber die erste Million. Und als er die erste Million sich verdiente, ein Millionär, dann sagt, ist das wirklich alles? Er dachte, jetzt kann er leben. Nein, jetzt muss er erst richtig anfangen zu handeln und richtig zu wirken. Zerbrochene Träume, gescheiterte Hoffnungen. Auch bei Christen. Und deshalb müssen wir Advent feiern. Deshalb müssen wir begreifen, was Hoffnung ist. Paulus hat einen Traum gehabt. Ich möchte nach Spanien, nach Saragossa oder San Sebastian oder nach Gibraltar oder was weiß ich, irgendwo nach Spanien, Madrid. Das war wahrscheinlich noch damals gar nicht gegeben. Aber da möchte ich hin, ich möchte mal Spanien, die spanische Sonne, denn die haben geglaubt, hinter dem Spanien, hinter den Säulen von Herkules geht die Welt weiter. Spanien. Und was passiert? Er kommt nicht nach Spanien, kommt nach Rom als Gefangener. Und das noch auf solche mysteriöse Umstände. Und dann sitzt er im Gefängnis, an Ketten gebunden. Er kam nicht nach Spanien, zerbrochene Träume, zerbrochene Hoffnungen. Soll man jetzt da weinen, sich bedauern, sich beklagen, sich aufgeben, den Kopf hängen lassen oder den Kopf in den Sand stecken? Was soll man da machen? Was soll ich mit den verlorenen Schlachten machen, mit den verlorenen Vermögen? Mit der verlorenen Hoffnung, was soll ich damit anfangen? Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du nicht verhindert? Warum muss ich bloß nach Jerusalem gehen und da denen eine Liebestat erweisen? Er kam mit guten Vorsätzen nach Jerusalem, sammelt in ganz Griechenland Geld für die armen Christen in Jerusalem und anstatt Dankeschön zu sagen, bringen sie den in den Knast. Macht noch Gott ein Gelübde, lässt sich eine Glatze scheren, weiht sich Gott und geht im Tempel, um nochmals zu beten. Und dann das alles im Tempel, an einer heiligen Stätte wird er verhaftet. Und durch ein Wunder kam in einem Meuchelmord davon. Paulus, ein Gott hingegebener Mann, scheitert in Jerusalem. Seine Träume scheitern. Und dann der immer Gott vertraute, der immer auf Gott baute, der immer auf Gott hoffte, muss sich auf den Kaiser von Rom berufen, auf diesem Götzendiener, der sich selbst als Gott ausgibt. Es kommt total anders, als er dachte. Hiob, Kapitel 19, Vers 10. Bei Hiob kam auch alles anders, als er dachte. Er dachte, er ist ein lieber Mann. Und er war auch ein lieber Mann, ein gottesfürchtiger Mann. Aber es kam bei ihm alles anders, als er dachte. Hiob 19, Vers 10. Und da klagt dieser Mann. Er hat mich abgebrochen ringsrum. Hat mich abgebrochen ringsrum. Alle Äste, dieses Bild vom Baum nimmt er. Alle Äste ringsherum abgebrochen, so dass ich vergehe. Und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Das ist, wie der Hiob sich fühlt. Und vielleicht fühlen sich Menschen hier heute Morgen genauso. Gott hat mich entlaubt. Gott hat mir alle Federn rausgerupft. Bin ein Brathändel jetzt. Bin wie ein gerupftes Huhn. Alles ausgerupft. Meine Flügel gestutzt. Meine Ideale sind zerbrochen. Ich konnte meine Ziele nicht verwirklichen. All das passiert, dass die Meinung eines Glaubenden, eines Mannes, der gottesfürchtig ist, dieser Hiob, er hat mich entwurzelt, meine Träume zerbrochen. Die guten Wünsche, die ich hatte, hatten sich nicht erfüllt. Ausgerissene Hoffnungen bei diesem treuen Knecht Gottes oder beim Paulus später. Und dann beim Paulus geht's noch dicker. Fährt nach Rom, dann heißt es, 14 Tage sahen wir keine Sonne. In Apostelgeschichte 28 kannst du nachlesen, seine Story, diese Reise nach Rom. Das war kein Luxusdampfer. Und das war keine Kreuzfahrt. Das war eine Fahrt, 14 Tage, keine Sonne. Wir glauben immer, wenn wir dem Heiland nachfolgen, wir sind auf einem Luxusdampfer, auf einem Kreuzschiff. Und das ist wunderbar, Bedienung, Musik, Unterhaltung, Liegestuhl. 14 Tage, keine Sonne. Wir verzweifelten am Leben, der Sturm tobte. Das war die Situation. Und für solche Menschen, die jetzt unterwegs nach Rom sind, als Gefangene, die gute Absichten gehabt haben, Gott gedient haben, Gott gepriesen haben, Gott verherrlicht haben, die Armen geholfen haben, die armen Geschwistern in Jerusalem Geld rübergebracht haben. Für solche Geschwister möchte ich diese Predigt jetzt halten. In der Hoffnung leben ist mein Thema. Paulus hat seine Hoffnung nicht aufgegeben. Und wisst ihr, was er macht? Als das Schiff schon fast zum Verzweifeln ist und die Menschen nicht mehr weiter wissen, er betet noch einmal. Herr, 14 Tage, mir geht's genauso dreckig wie den anderen. Ich bin nicht besser dran wie die anderen Kollegen, die anderen Gefangenen. Und wisst ihr, wenn Stürme toben, trifft es alle, die Guten und die Schlechten, die Frommen und die Gottlosen, trifft es alle. Da gibt es keine Ausnahme. 270 Menschen oder mehr als 270 Menschen sind auf dem Dampfer. Gab's nicht, Segelschiff. Aber die Segel sind schon gestutzt, die Segel sind zerfetzt. Da gibt es gar keine Segel mehr auf diesem Schiff. Und die schmeißen jetzt alles über Bord, die lassen alles jetzt fahren, denn die haben keine Hoffnung mehr. Der Kapitän hat keine Hoffnung mehr. Und als der Kapitän keine Hoffnung mehr hatte, plötzlich klopft es an der Kajüte vom Saul von Tarsus, tritt ein Engel rein und sagt, Bruder, das Schiff wird kentern, aber ihr werdet alle überleben. Und das war genug. Ein Engel erschien dem Paulus auf dem Schiff. Und diese Engelerscheinung ist, was ihm Hoffnung gegeben hat. Und was ich heute Morgen sagen möchte, was du brauchst in deiner Krisensituation, in deinem Nullpunkt, in deinem Nullbock oder was alles mit Null zusammenhängt, in dein Minus, Null, Null, Null. Also praktisch so hinterm Komma, was alles so an Null nachher noch kommt. So, was du da brauchst, ist eine Engelserscheinung. Glaub mir das. Der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir, sagte Paulus. Heute Nacht war er bei mir und weißt du, was er macht? Paulus nimmt und feiert das Abendmahl. Er nahm das Brot und dankte und brach all diesen Kollegen auf diesem Dampfer. Nimmt und esst. Und dann sagt er, wir werden alle gerettet werden. Und durch das Abendmahl sind sie alle gerettet worden. Sie haben gegessen, sich gestärkt und dann mit neuem Mut, mit neuer Kühnheit sind sie weitergefahren, bis das Schiff zerschellte dort vor Malta. Nimmt und stärkt euch. Paulus hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er hat sich an Gott geklammert. Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Warum lässt du mich jetzt 14 Tage zappeln? 14 Tage in Seenot zu sein. Und es reicht schon, wenn die Badewanne mal überläuft. Aber jetzt 14 Tage in der Seenot. 14 Tage geht's rauf und runter. Drunter und drüber. 14 Tage keine Sonne. Das heißt was. Man kann sich nicht mehr orientieren, man weiß nicht, ist es Tag, ist es Nacht, was ist jetzt los in dieser Welt? Und das ist die Situation, wo manchmal Kinder Gottes stehen. Und dann gibt es Engel und die kommen gerade in Stunden, wo kein Priester, kein Pfarrer, kein Pastor, kein Ältester, kein Diakon, kein Bruder, keine Schwester mehr hinkommt. Da kommt der Engel Gottes übers Wasser geflogen und er sagt, lieber Bruder, ihr werdet überleben. Macht Hoffnung. Gott macht immer Hoffnung. Halleluja. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Werde ich nachher noch zurückkommen. Die Wirklichkeit mag grau sein. Die Stürme mögen toben. Wir können Gegenwind haben, noch so viel, wie es möglich sein. Die Sonne kommt nicht durch. Und weißt du, da braucht man keine guten Ratschläge jetzt. Da kommen immer solche Schlaumeier, die Philosophen und die Theologen. Und die erzählen dann vom lieben Gott irgendetwas. Und dann sagen sie, du musst mehr beten, mehr in der Bibel lesen, mehr glauben, mehr Halleluja sagen. Vergiss das alles. Was du brauchst, ist, dass ein Engel an deiner Tür mal klopft. Weihnachten hat mit Engel was zu tun. Weihnachten bringt Hoffnung. in einer hoffnungslosen Welt. Mutter Maria, diese Jungfrau, die ist beim Stricken. Und da kommt der Engel und sagt, Maria, sei gegrüßt. Elisabeth, sei gegrüßt. Simeon, sei gegrüßt. Auch wenn du schon alt bist und bald sterben wirst, liebe Hanna, sei gegrüßt. Der Engel besucht und plötzlich kommt Licht hinein. Die Hirten auf dem Feld von Bethlehem. Plötzlich erscheinen die himmlischen Heerscharen. Seid gegrüßt. Und plötzlich sieht die Welt ganz anders. Und die waren bewegt, erregt, erfasst, ergriffen. Du brauchst einen Engel und nicht Argumente. Argumente bringen dich nicht weiter. Auch nicht die frommen Argumente. Auch nicht die pfingstlichen Argumente. Auch nicht die kirchlichen Argumente. Du brauchst einen Engel, der an deiner Seite steht. Heute Nacht war der Engel Gottes an meiner Seite, sagt Paulus. Das ist, was sein Leben verändert. Der Sturm ging weiter, auch wenn der Engel da war. Deswegen hört der Sturm nicht auf, wenn Engel da sind. Und ich sage euch eines, wenn du Engelerscheinungen hast, Gotteserscheinungen hast, Gottesbegegnungen hast, die Stürme hören noch lang nicht auf. Aber du hast Hoffnung. Du kannst dich festhalten. Du weißt, ich hab ein Seil in der Hand, egal wenn es jetzt auch alles so torkelt und alles hin und her schwankt. Und die meisten Menschen heutzutage, warum sie Probleme haben, sie haben keine Engel mehr. Sie glauben nicht mehr an Engel. Engel, so ferne Wesen, abstrakte Wesen und so weiter. Sie glauben an Dämonen, sie glauben an Teufel, aber nicht mehr an das Gute von Gott. Halleluja. Das Gute ist es, was uns weiterbringt. Uns fehlen Engel, uns fehlen Gottesboten, Gottesbotschafter, Gottesdiener. Uns fehlen Gottesdienste, wo wir Engelbesuche haben, wo der Engel Gottes durch die Versammlung durchgeht. Wir haben hier mal einen Gottesdienst gehabt, das war ganz mysteriös und ganz merkwürdig. Ich habe sowas hier eigentlich noch nicht erlebt in dieser Art und Weise. Und plötzlich ging der Engel Gottes durch und wir konnten sehen, wie eine Schlange praktisch, so wie Schlangenkurven, da ging der Engel durch. Plötzlich war der da geheilt, da wurde einer geheilt. Da ging es nach hinten und es gab eine Heilung und das, ja, nicht systematisch durch die Reihe, sondern der Engel ist durchgegangen. Der Engel Gottes ist durch die Reihen gegangen. So etwas brauchen wir wieder in unseren Tagen. Und das gibt uns Hoffnung, Halleluja. Das gibt uns Hoffnung. Erst Engel versetzen uns in eine andere Welt. Erst Engel holen sie uns ab. Und der Herr wird seine Engel senden und die Auserwählten Gottes von allen vier Himmelsrichtungen sammeln. Das ist, was wir in der Endzeit brauchen. Engel spielen in der Endzeit eine ganz große Rolle. Macht euch bereit auf Engeldienste. Macht euch bereit auf Engeldienste. Hoffnung. Gott besucht uns auf den Feldern Bethlehems oder hier in Wedding. Gott besucht uns in Berlin. Du sagst ja, Ich muss noch was machen. Vergiss es. Du musst nichts machen. Du musst nur dich Gott öffnen und für Gott offen sein. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Der Jakob. Es war ein Schlitzohr. Ein Bengel war das. Ein Betrüger war das. Seinen blinden Vater hat er reingelegt. Seinen Bruder hatte den Erstgeburtssegen da in einer schwachen Stunde abgeluchst. Das war Jakob. Und er flieht. Er flieht. In ein fremdes, fernes Land und die erste Nacht, wo er übernachtet, im Hotel Himmel, unter dem Himmel, übernachtet er draußen und dann hat er einen Traum und weißt du, was er sieht? Er sieht eine Himmelsleiter. Er sieht eine Himmelsleiter und was sieht er auf dieser Himmelsleiter? Die Engel Gottes, wie sie rauf und nieder gehen und oben der Alte, der Vater, Gott und oben der allmächtige Gott, der Himmelsleiter. Es gibt Hoffnung mitten in der Not, mitten im Elend, mitten in der Hoffnungslosigkeit, mitten in der Heimatlosigkeit. Es gibt Hoffnung, und zwar die Hoffnung, die von Gott kommt. Nachts die Himmelsleiter. Und diese Himmelsleiter hat den Jakob gehalten, 21 Jahre lang. 21 Jahre. Da, wo der Himmel die Erde berührte, das war der Moment, wo sein Leben sich veränderte. 21 Jahre. Der Schwiegervater Laban konnte machen, was er wollte. Der konnte tricksen, so viel er wollte. Der Segen war mit Gott. Und er hat Kraft gehabt, durchzuhalten. Wie gut, dass man diese Himmelsleiter hat. Er kann dann 7 Jahre umsonst dienen, macht gar nichts. Er hat Hoffnung. Gott hat mich hier durch den Fluss gebracht. Gott wird mich auch zurückbringen. Er hat Hoffnung. Er hat eine Verheißung Gottes. Und zwar da, wo er am allerunwürdigsten war, hat er die Herrlichkeit Gottes erlebt. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? der uns nicht zuerst mal den Spiegel vorhält und sagt, geh mal in die Waschküche und wasch dich mal, oder der dich da in die Kirche empfiehlt und geh ins Beichtstuhl oder mach dies und jenes. Nein, Gott steht da und sagt, Jakob, ich hab dich lieb. Weißt du, du bist ein Trottel zwar für mich, aber was soll's. Ich hab dich lieb, ich mag dich. Jakob, du bist ein Auserwählter. Du gehörst zum auserwählten Nachkommenschaft. Wie ich mit Abraham war, wie ich mit Isaac war, so bin ich auch mit dir, ob du Verdienst hast oder nicht. Und Gott ist mit dir heute Morgen, ob du es glaubst oder nicht, ob du Verdienst hast oder nicht, aufgrund der Verheißung. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Egal was passiert, egal wo der Bengel hinrennt, egal was er anstellt, egal was er bisher gemacht hat, mit dem Vater, mit der Mutter, mit dem Schwiegervater, egal, oder Schwiegermutter, spielt jetzt keine Rolle, egal was er gemacht hat, Gott war mit ihm. Gott war mit Josef, egal wo er war. Das ist, was mir Hoffnung macht, die Gegenwart Gottes. Gott ist mit mir, ob ich heilig bin oder unheilig bin. Verstehst du es nicht? Du sagst, ja, für einen Pastor ziemt sich nicht, das zu sagen. Doch, ich möchte sagen, Gott macht nicht diese Sortierung. Für Gott, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott weiß, warum du so bist, wie du bist. Warum du gefallen bist, warum du versagt hast. Warum hatte Jakob versagt? Warum hat er gesündigt? Weil Mutter und Vater nicht auf Gott gehört haben. Das war die Ursache. Hätte der Isaac wissen auf Wort Gottes gehört, wäre in den Gottesdienst gegangen, hätte genau gewusst, der zweite sollte der Segensträger sein, nicht der Esau. Hätte da das alles nicht gebraucht, aber manchmal passieren Fehler im Familien, im Elternhaus, aber Gott macht alles gut. Halleluja. Die Güte Gottes macht alles wieder in Ordnung. Das ist der treue Vater und er bringt es wieder in Ordnung. Die Himmelsleiter. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das sind die Grundpfeiler, auf denen die Welt aufgebaut ist. Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube an Gott, Hoffnung in Gott, Liebe aus Gott. Halleluja. Ernst Bloch, der Philosoph, sprach vom Prinzip der Hoffnung. Prinzip der Hoffnung. Und ich möchte, er hat nicht verstanden, was Prinzip Hoffnung ist. Er hat gelehrt, man muss auf die Zukunft, auf morgen und übermorgen bauen, die Welt und so weiter. Die Welt ist eine unfertige Welt. Das war seine Philosophie. Ernst Bloch, die Welt, eine unfertige Welt. Darf ich dir eines sagen? Der Herr Bloch hat die Bibel nicht gelesen. Und da heißt es schon im ersten Buch, im ersten Kapitel, im ersten Vers, und Gott vollendete Himmel und Erde. Und die Erde war vollkommen. Und der Himmel war vollkommen. Aber Prinzip Hoffnung. Wir sind auf dem falschen Dampfer. Wir denken in der Zukunft, ich muss etwas für meine Hoffnung tun. Ich muss etwas zustande bringen. Ich muss mich anstrengen, damit ich gehalten werde. Ich darf dir eines sagen, unsere Welt ist fertig. Ist fertig von Gott aus. Ist vollendet. Wir haben das Wort vollbracht. Und Gott vollbrachte Himmel und Erde. Am siebten Tag hat er Feierabend gemacht. Hat er geruht und es wurde so vollbracht. Die Himmel und Erde. Also nicht eine unfertige Welt. Unsere Welt, die Welt des Glaubens, die Welt Gottes ist eine fertige Welt. Und von da an fangen wir unsere Hoffnung an. Da beginnt unsere Hoffnung. Unsere Erlösung. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich komme in den Himmel. Oder eine Frau hat mal gesagt, es wird bestimmt eine Hintertür geben. Ich bin unwürdig und nicht wert und so weiter. Aber der liebe Gott wird ein Auge zudrücken und mich da reinlassen. Hoffen und Harren macht viele zum Narren. Diese Hoffnung ist eine billige Hoffnung, was der Ernst Bloch da gemacht hat. Unfertige Welt, unvollendete Welt und was es auch immer ist. Nein, unsere Welt ist vollendet durch die Kraft und durch die Gnade Gottes. Natürlich hatte Ernst Bloch nicht gewusst, dass dazwischen noch was kam. Da ist einfach das Programm abgestürzt. Da kamen die Trojaner und die Viren und haben alles zum Absturz gebracht. Da kam der Sündenfall. Da kam das und aus dieser fertigen Welt wurde eine unfertige Welt. Und an der leiden wir leider. Gottes Hoffnung ist, und die Hoffnung, die Gott uns gibt, diese lebendige Hoffnung, es ist getan, es ist vollbracht. Ich muss nicht von vorne irgendwo beginnen, meine Welt zu schaffen. Und das ist das Geheimnis des Glaubens, wenn du das verstanden hast. Ich muss nichts fertig machen. Es ist schon alles vollendet. Ich muss nicht etwas bauen, etwas hoffen, etwas harren. Es ist schon alles da. Ich muss es nur nehmen und bedienen. Das war auch das Thema des ganzen Wochenendes. Gott hat schon alles für uns parat gemacht. Da liegt alles schon da. Wir müssen nur schöpfen. Da ist genug Wasser im Gottesbrunnen. Am Gottestisch ist genug da, da ist alles da, wir müssen nur nehmen. Gottes Hoffnung ist, Vollkommenheit ist da. Du musst dich an deiner Vollkommenheit rumdoktern. Das Leben ist da. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Wir gehen nicht vorwärts, sondern wir gehen in die andere Richtung, dort hinten. Wir schauen zurück, was alles war. Auf diese Fundamente, die Gott gelegt hat, auf die bauen wir weiter. Nicht, die wir noch legen müssen irgendwo, vor Grundlegung der Welt. Gottes Hoffnung. Die Herrlichkeit ist schon da. Ich muss nicht die Herrlichkeit nicht herbeizaubern oder herbeibeten, herbeirufen. Mein Ziel steht schon perfekt schon da. Da ist alles bereit. Meine Erlösung. Ich kann für meine Erlösung nichts mehr tun. Es ist schon alles da. Es liegt schon weit zurück. Ich muss mich nicht erlösen. Gott existiert von Anfang an. Das ist die Wahrheit. Nicht er wird mal existieren. Ich muss das Rad nicht erfinden. Der Herr ist Alpha und Omega. Anfang und Ende. Es war schon alles da, was wir zum Leben brauchen. Die Erde brachte hervor. Da war schon alles da. Gott schuf Himmel und Erde und das war sehr gut. Nicht erst die Welt entdecken. Der Mensch lebte am Anfang in einer fertigen Welt. Er lebte im Paradies. Und wir haben alle jetzt eine Sehnsucht. Und das ist jetzt unsere Hoffnung nach dem verlorenen Paradies. Wir sehnen uns nach Liebe, weil der Mensch von Gott geliebt war. Wir sehnen uns nach Geborgenheit. Und Gott hat 4 Flüsse um den Paradiesgarten gezogen. Das war eingezäunt, Wüste wurde ferngehalten. Das war das Leben. Nach dem sehnen wir uns, nach dem geschützten Raum. Gottes Welt ist immer perfekt. Wenn Gott etwas macht, ist es immer perfekt und es ist immer ewig. Wenn so ein Kind geboren wird, normal, wir gehen jetzt vom Normalfall aus, wenn so ein Baby geboren wird, ist es vollkommen. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist vollkommen. Hat 2 Hände, 2 Füße, 2 Ohren, 1 Nase. Es ist vollkommen. Nicht vollendet. Und genau das ist, was Gott uns schenkt. Wir sind vollkommen. Erst die Umwelt verstümmelt die Menschen. Erst die Umwelt verdirbt ihn. Erst die Umwelt nimmt den Menschen die Hoffnung. Erst die Umwelt entmutigt ihn und macht ihn zu einem seelischen Krüppel. Erst die Umwelt. Aber die Bibel sagt uns, du hast mich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Schau doch so ein Baby an. Meine Tochter, die schickt so alle paar Wochen so ein paar Fotos von dem Baby, das sie erwartet. Die haben immer noch nicht herausgefunden, ist es Junge oder Mädel. Aber das warten sie immer noch, um rauszukriegen, ob es Junge oder Mädchen ist. Aber ständig Bilder werden da geschickt. Meine Frau hängt sie alle so nacheinander jetzt schon auf. Oder schneidet es aus. Im Mutterleib wunderbar zubereitet. Dort entwickelt sich der Mensch ohne Hilfe, ohne Zutun, ganz normal. Die Juden sagen, im Mutterleib bin ich 10 Monate lang von Engeln belehrt worden. Ist das nicht großartig? Von Engeln belehrt worden. Und dann bin ich zur Welt gekommen, heißt es im Talmud weiter, und habe alles vergessen. Habe mich so erschreckt, die Geburt war so schrecklich. Dieses Rausbrechen da aus dem Schoß der Mutter war so katastrophal. Habe alles vergessen. Und jetzt muss ich wieder alles lernen. Ich muss die Sprache lernen. Aber all diese Veranlagungen sind drin. Muss ich meine Glieder gebrauchen lernen, muss alles lernen. Und der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst. Oder die Menschen selber. Und die greifen einen an. Der Mensch nimmt den anderen Menschen die Hoffnung weg. Was willst du da? Tieren, Pflanzen, Natur, die nehmen den Menschen nicht die Hoffnung weg, aber die Menschen. Der Mensch verbaut ständig den anderen Menschen den Weg. Die Organisatoren, die Politiker, das Kapital, die Selbstgerechtigkeit, die Scheinheiligkeit, all diese Dinge verbauen den Weg. Wir sind voller Hoffnung. Aus dir kann alles werden, wenn du zur Welt kommst. Wenn du so kleine Bambi bist, aus dir kann alles werden. Und stell mal vor, als Adolf Hitler, damals hieß der Schinkelhuber, als der zur Welt kam, kein Mensch hat gedacht, dass aus dem ein Hitler wird. Kein Mensch. Oder Stalin. Aber was ist der Mensch dann draus geworden? Was hat die Mutter für Hoffnungen gehabt, als sie dieses Baby da in die Arme hielt? Und was für Herzeleid hat er der Welt zugefügt? Nur als Beispiel. Hoffnung. Da ist ein anderer Mensch gekommen. Nicht der Mensch, der den anderen Menschen den Weg verbaut hat. Nein, da kam ein anderer Mensch, der den Menschen den Weg aufgemacht hat, geöffnet hat. Jesus Christus. Und er hat Hoffnung gebracht in einer hoffnungslosen Welt. Er hat Hoffnung gebracht in einer hoffnungslosen Welt. Der erste Adam, der zweite Adam. Die erste Eva, die zweite Eva. Jesus, er wollte nichts von den Menschen. Nichts von den Menschen genommen. Er hat den Menschen nur gegeben. Ist es nicht gut zu wissen, dass Jesus nichts genommen hat, nur gegeben? Er liebte die Menschen. Obwohl die Menschen ihn nicht liebten, hat er die Menschen geliebt. Er heilte die Menschen, obwohl sie nicht einmal Dankeschön ihm sagten an manchen Stellen. Sogar Undank hat er geerntet. Er segnete die Menschen, sogar Kinder segnete er. Das war Jesus, er war gut. Die Bibel sagt uns Apostelgeschichte 10, 37, er zog umher und hat wohlgetan. Das war Jesus. Er starb für die Menschen, diente den Menschen. Und weißt du, was Jesus uns brachte? Er brachte uns den Urzustand. So ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Welch ein Mensch, hat Pilatus gesagt, oder der römische Soldat oder so weiter. Welch ein Mensch, was für ein Mensch ist das? Petrus, als er seinen Herrn verleugnet, hat Jesus nicht erkannt. Er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Er hat nicht gesagt, ich kenne nicht Jesus, ich kenne diesen Menschen nicht. Jesus war ein ungewöhnlicher Mensch, anders als alle Menschen. Der hat Jesus von Nazareth gekannt, aber hat nicht diesen Menschen gekannt, der dort verhöhnt, verspottet, hingerichtet wird in ein paar Minuten. Welch ein Mensch ist das? Welch ein Mensch war dieser Jesus? Er zeigte, wie die Welt einmal vor Gott war. Er zeigte den Menschen, liebe deine Feinde, betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war dieser Mensch, den Petrus sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Von dem der Römer sagt, welch ein Mensch. Jesus zeigte, was die Welt Gottes wirklich ist, wie die Welt Gottes wirklich aussehen könnte, wie unsere Welt aussehen könnte. Stell mal vor, wenn jeder Christus in Kleinformat wäre, das wäre doch fantastisch. Wenn jeder ein Christ wäre. Wäre doch herrlich. Wenn jeder Christus wäre. Mahatma Gandhi hat gesagt, die Welt braucht mehr solche, wie Christus war. Lenin hat gesagt, wir hätten Jesus gebraucht oder Franz von Assisi gebraucht. Dann wäre Russland anders geworden. Christus, wir brauchen die. Aber er hat gezeigt, da ist ein Mensch. Welch ein Mensch. Und du sagst, ich kenne diesen Menschen nicht. Und ich glaube, wir kennen Jesus nicht wirklich, den man angespuckt hat, den man verhöhnt hat, den man gekreuzigt hat, den man die Dornenkrone aufgesetzt hat und den man dann zum Kreuzsatz in bestimmten Sicherheitsabstand zugerufen hat. Ja, wenn du wirklich Kind Gottes bist, steig runter und hilf dir selbst und dann glauben wir an dich. Der hängt immer noch am Kreuz. Aber Jesus hat gezeigt, wie eine Welt aussehen kann, wenn es keine Feinde mehr gibt, wo niemand mehr über den anderen richtet, urteilt, redet, verdammt und so weiter, wo Vergebung herrscht. Ich vergib dir auch. Nimm, geh nach Hause und sündige hinfort nicht mehr. Er hat die Welt nicht verbessert, aber er hat der Welt gezeigt, wie sie besser werden könnte. Jesus ist nicht als ein Weltverbesserer gekommen. Also wenn jemand sagt, seit Jesus haben wir mehr Hoffnung in dieser Welt, möchte ich genau das Gegenteil beweisen. Nein, es stimmt nicht. Die Welt ist noch katastrophaler geworden. Atombomben fielen, Konzentrationslager wurden gebaut, Menschen wurden vergast und so weiter. Die Liebe ist erkaltet und so weiter. Es ist noch viel, viel schlimmer, was alles nach Jesus gekommen ist. Aber Jesus hat gezeigt, die Welt kann anders werden, wenn andere Menschen anders werden. Oder wenn die Menschen anders werden. Wenn sie auf Gott schauen, auf Gott hoffen, sich an Gott orientieren und sich nicht mehr an Menschen orientieren. Wir sollen aufhören, menschenorientiert leben und nur auf unser Menschsein bedacht sein. Wir sollen eine Gottesorientierung haben, uns nach Gott orientieren und dann werden wir plötzlich ganz anders leben. Jesus hat den Menschen den Vater gezeigt. Das hat er gezeigt, den Vater. Der hat nicht von Menschen gesprochen, der hat vom Vater gesprochen. Jesus hat uns gezeigt, wie die Welt mit dem Vater aussehen könnte. Und das ist meine Hoffnung. Der Vater. Der verlorene Sohn in der Fremde, an was denkt er, als er hungert und nichts zu kauen hat? Ich habe einen Vater. Und diese Hoffnung, ich habe noch einen Vater. Und ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, bitte verzeih mir. Ich habe noch einen Vater. Jesus zeigte den Menschen den Vater. Er brachte Hoffnung in diese Welt, nicht für diese Welt als Weltverbesserer. Das ist, wer das glaubt, Christentum oder wir als Gemeinde Jesu oder hier als die neue Nazareth-Kirche, wir können die Welt verändern, vergiss es, schreibt es, streicht es aus deinem Denken. Das geht nicht, wir können die Welt nicht verbessern. Aber wenn die Menschen mit Gott Kontakt bekommen, wenn Menschen so wie du und ich Gott erleben, wenn die anders werden, dann gibt es Veränderung bei dir, bei mir und so weiter. Und wir verändern unsere Welt in unserem Umkreis, wo wir sind, nicht die ganze Welt. Ich denke nur, Karl Marx, ich mag Karl Marx und er hat gute Absichten gehabt. Sozialismus hat gute Ideale, biblische Ideale. Die ersten Christen waren die ersten Sozialisten wahrscheinlich. So, die hatten alles gemeinsam. Aber das blieb nur bei einem Ideal, weil der Geist, das Leben fehlte. Die Substanz fehlte. Gott fehlte. Was wäre Atheismus oder Kommunismus mit Gott? Ich kann mir vorstellen, die Kolchose, das wären lauter Paradiese geworden. Mit Gott, wenn Gott drin gewesen wäre. Wenn Gott man hineingenommen hätte in die Kolchose und Sofkose, ach, die Leute hätten produzieren können. Das waren die ersten Christen, aber ohne Gott und Sonnenschein kann die Ernte nicht eingebracht werden. Ohne Gott und Sonnenschein kann die Ernte nicht eingebracht werden. Der verlorene Sohn. Mein Vater hat Brot die Fülle. Wir sollten uns wieder besinnen. Und das ist, ich denke, unsere Hoffnung liegt allein in Gott. Ich habe einen Vater im Himmel. Und deshalb lehrt Jesus zu beten, unser Vater. Besinn dich mal, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Gottes Heil müssen wir nicht neu schaffen oder neu entdecken. Gottes Reichtum müssen wir nicht erst neu entwickeln. Gottes Herrlichkeit müssen wir nicht erst uns neu vorstellen. So ist Gott. Er ist Gott und das war von Ewigkeit her. Wir müssen jetzt wieder zurück zu dem, was wir verloren haben. Und Buße, das ist ein blödes Wort. Ich mag Buße nicht. Für mich ist Buße unbiblisch. Das richtige Wort für Buße heißt Umkehr. Umkehr, ja, wohin soll ich mich hinwenden? Ich soll wieder zurück, da wo ich herkomme. Ich soll zu Gott wieder zurück. Nicht für irgendetwas büßen. Das ist katholisch. Das ist heidnisch, büßen müssen. Ich muss nichts büßen. Ich muss nur umkehren zurück zu Gott. Da zum Ursprung, meine Wiege stand, zum Mutterschoß zurück. Ja, wiedergeboren. Das ist für mich das andere Wort, das richtige Wort. Und nicht Buße. Kann ich dafür, dass ich geboren worden bin? Soll ich büßen, dass ich geboren worden bin? Ist das ein Verbrechen, Geburtstag zu haben? Nein, ich will zurück. Vor Grundlegung der Welt, da liegen meine Wurzeln. Halleluja. Vor Grundlegung der Welt hat Gott mich gewollt. Noch bevor mich irgendjemand versauen konnte, noch bevor mich irgendjemand verführen konnte, noch bevor mich irgendjemand vergiften konnte, hat Gott mich gewollt. Wiedergeboren. Der Nikodemus fragt, ja, muss ich wieder Baby werden? Nein, nein. Umkehren. Das ist, was Gott sagt. Umkehren. In Hoffnung leben heißt im Licht Gottes leben. Nicht im Sonnenlicht, auch nicht im Mondenschein, auch nicht im Kerzenlicht. Im Licht Gottes, das ist Leben. In diesem Urlicht Gottes. Die Welt wird von Dunkelheit bedeckt. Gottes Welt war perfekt. Kannst du dir vorstellen, Gott schafft Himmel und Erde und dann erlebt im Finstern. Hat die Lampen vergessen, wie die Schildbürger oder die Fenster. Nein, nein, das ist nicht Gott. Das ist ein falsches Bild von Gott. Es war alles vollkommen, was Gott machte. Und was Gott macht, sein Weg ist vollkommen. Aber dann, als dieser Absturz, Programmabsturz war und Dunkelheit des Erdreichs bedeckte, sein erstes Wort, was Gott sagte, es werde Licht. Und weißt du, was da passierte? Nicht die Sonne ist aufgegangen oder die Sternenlein allzumal. Nein. Das kosmische Licht leuchtete. Es gibt ein anderes Licht. Denn Gott hat die Sonne erst am vierten Tag geschaffen. Also bitte, es gibt Licht auch ohne Sonne. Das göttliche Licht. Und wir haben in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel die Hütte Gottes unter den Menschen. Und sie werden kein anderes Licht mehr brauchen und kein Neonlicht mehr. Und keine Strahler mehr, nichts mehr. Gott wird ihr Licht sein und er wird bei ihnen wohnen. Und er wird abwischen alle Tränen. Das ist der Urzustand. Da weint niemand mehr, da klagt niemand mehr, da stirbt niemand mehr, da wird niemand mehr krank. Meine Hoffnung ist nicht das tausendjährige Reich, sondern die Hütte Gottes unter den Menschen. Das ist meine Hoffnung. Das tausendjährige Reich, wer sich auf das verlässt, der wird noch ganz schön aufwachen. Das endet in der größten Katastrophe aller Zeiten. Lies die Bibel. Das tausendjährige Reich. Aber Gott sei Dank, die Hütte Gottes bei den Menschen, das ist ganz was anderes. Kein irdisches Reich, sondern ein himmlisches Reich. Jesus kam als Wiederhersteller Gottes. Und das hebräische Wort Shalom, das hebräische Wort heißt nicht nur Friede, ist viel mehr als nur das. Shalom kann man gar nicht richtig übersetzen, wenn man übersetzen möchte. Und eines der nächsten Worte, die an Shalom als nächstes rankommt, heißt Schadensregulierung. Das ist Shalom. Schadensregulierung. Das ist Shalom. Du hast die Karambolage, du hast es eingebrockt, du hast den Karren verfahren. Und jetzt heißt Shalom von Gott her. Gott repariert und reguliert den Schaden jetzt. Er bringt dich so aus der Sache raus, dass du noch weiterlaufen kannst, noch weitergehen kannst, noch weiterleben kannst. Der Allmächtige, das ist unsere Hoffnung. In der Hoffnung leben. Alles, was Gott ist, das ist alles schon fertig. Bei ihm ist schon alles vollendet. Was wir tun, sagt die Bibel einmal, Paulus schreibt, wir tun fertige Werke. Wir glauben nicht an Jesus jetzt, dass wir vorausschauen auf irgendetwas. Nein, wir glauben an Jesus, weil er was getan hat für uns. Der Abraham und die ganzen Alten im Alten Testament, die glaubten immer vorausschauend auf Jesus. Immer vorausschauend. Und manche denken, und das ist, wovon Bloch sprach, vorausschauend. Nein, wir schauen nach hinten. Es ist vollbracht, es ist fertig, es ist geschehen. Du musst sehen, meine Heilung ist perfekt. In seine Wunden nicht werde ich geheilt, sondern bin ich geheilt. Mensch, ihr liest die Bibel und kennt eure Bibel sogar. Ich bin geheilt. Meine Sünden, die werden nicht irgendwann mal vergeben werden, wenn ich mal gestorben bin. Nein, sie sind vergeben. Ich werde nicht ein Heiliger irgendwann mal werden. Ich bin ein Heiliger. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich bin Kind Gottes. Nicht, ich werde ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Dank dem, was passiert ist vor Jahrtausenden. Das ist unsere Hoffnung. Mein Vater hat Brot die Fülle. Mein Vater hat Brot die Fülle. Der Vater ist der einzige Ausweg. Für dich, für mich, für uns alle. Der einzige Anwalt, der einzige Fürsprecher, der einzige, der sich für uns einsetzt, der einzige, der alles gut macht, der mir Geborgenheit, das Gefühl der Geborgenheit gibt, das ist alles der Vater für mich. Lebendige Hoffnung, das ist dieser Urzustand. In dem müssen wir wieder versetzt werden. Da sind wir wieder im Himmel. Diese lebendige Hoffnung. Wer wiedergeboren ist, der ist versetzt in den Urzustand. Und dann kümmert er sich nicht mehr um die Zwischenereignisse, die noch so nach und nach passieren, oder er lebt vom Ursprung her, von der Quelle her, von der Gnade Gottes, von dem, was am Anfang war, von der ursprünglichen Liebe, die Gott hat mich geliebt. Lebendige Hoffnung kümmert sich nicht groß. Und jetzt bitte pass auf, das ist für manche schockierend. Die lebendige Hoffnung kümmert sich nicht groß um Gegenwart und Zukunft. Die kümmert sich nicht, was passiert jetzt mit dieser Erde, dass die Tiersorten aussterben, dass die Pflanzen aussterben. Die kümmern, der die lebendige Hoffnung hat, der schaut nicht, was mit dieser Welt passiert, was mit meinem Körper passiert, wie ich entsorgt und versorgt werde. Schaut nicht auf diese Dinge. Der lebt im Urzustand. Und weißt du, was im Urzustand ist? Alles vollendet, alles vollbracht, alles herrlich, alles wunderbar. Und in diesem Urzustand ist alles jetzt, heute und hier. Halleluja. Da gibt es kein gestern, heute, morgen. Da ist alles hier. Das ist der Urzustand. In Christus, in Gott. Wer in Gott lebt, kümmert sich nicht um die heillose Gegenwart. Oder was machen die? Der messt und vergleicht sich nicht mit anderen. Der lebt in einem anderen Zeitalter. Die Zeit wird nicht mehr sein. Wenn du in Gott lebst, dann ist die Zeit nicht mehr für dich da. Du lebst in einer anderen Dimension vom Ziel her. Und da wird dieses Buch zusammengerollt und in den Schrank irgendwo, im Aktenschrank gelegt. Und Gott fängt genau da, wo er mal angefangen hat. Im ersten Kapitel, im ersten Vers, im ersten Buch der Bibel. Gott schuf Himmel und Erde. Da fängt Gott wieder an. Da wird alles erfüllt werden. Bei dem ist alles schon abgeschlossen. Wer in Gott lebt, der ist im Reich Gottes versetzt. Bei dem geschieht der Wille Gottes, egal was passiert. Der hat eine begründete Hoffnung. Nicht eine wankelmütige Hoffnung. Seine Hoffnung ist in Gott begründet. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Vollkommen egal, was jetzt mit der Welt passiert. weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Begründete Hoffnung. Ist alles im Werk Jesu begründet. Wir werden in ein paar Minuten das Abendmahl feiern. In der Gabe des Heiligen Geistes ist alles begründet. Gott hat mir den Geist gegeben. Das ist meine begründete Hoffnung. Ich muss nicht mehr groß fühlen, denken. Ich habe diese Gewissheit. Ich habe das Zeugnis des Heiligen Geistes. Bin ein Kind Gottes. Mein Name steht im Buch des Lebens. Was soll's? Unsere Hoffnung ist auch eine bewährte Hoffnung. Bewährt durch viele Gebetserhörungen, durch viele Heilungen, Führungen, durch viele geistliche, praktische Lebenserfahrungen. Und wir haben eine bewährte Hoffnung, eine bewiesene Hoffnung, dass das hält. Das Eis der Hoffnung, das Eis der Hoffnung trägt mich, egal was ist, ich darf in seinen Händen liegen. Die vielen Segnungen, die vielen Wunder, die ich schon gelesen, gehört habe, und selbst wenn ich es nicht erlebt habe, ist es gar nicht wichtig, dass ich das alles erlebt habe. Dein Leben ist viel zu kurz, um alles zu erleben. Lass doch die anderen was erleben. Ja, lies die Biografien von anderen. Erfreu dich, wie die anderen Gott erlebt haben. Verstehst du, wir bräuchten 1000 Jahre, um all das zu erleben. Nein, nimm, lies und sag, Mensch, der hat's erlebt. Guck mal, was der mit seinem Gott durchgemacht hat und wie der hindurchgetragen ist. Die Bibel ist nichts anderes als 3000 vielleicht, Jahre Menschheitsgeschichte und was die Menschen alles mit Gott erlebt haben. Freu dich. Du musst nicht alles erleben, du musst nur zuschauen. Was machst du am Fernsehen? Da drückst du auf den Knopf Programm und guckst es an, wie die anderen das alles so erlebt haben. Du bist begeistert. Mann, was haben die alles durchgemacht? Dank der Kraft und Gnade Gottes. Und wenn Gott denen helfen konnte, kann er auch mir helfen. Ist das nicht Hoffnung? Das ist eine gute Hoffnung. Wir leben in der Hoffnung Gottes, in der Erwartung Gottes, dass er etwas tut. Hoffnung können wir nicht von uns selbst geben. Hör mir gut zu. Bin bald fertig. Okay. Hoffnung können wir uns nicht selbst geben. Die können wir auch nicht selber fabrizieren. Diese lebendige Hoffnung gibt uns immer ein anderer. Und der andere sind nicht die anderen Menschen. Der andere von mir ist Gott. Ist der Heilige Geist. Das ist der andere. Mir kann auch meine Hoffnung niemand nehmen, außer ich erlaube, dass der andere, das ist der Teufel, mir diese Hoffnung zerstört und aushöhlt und untergräbt. Hoffnung, es gibt mir immer einer, der gut mit mir meint. Und mir nimmt einer die Hoffnung, der nicht gut mit mir meint. Also mir gibt Hoffnung jemand, der gut mit mir meint. Das ist so wichtig. Der mit mir in Einklang ist, die Grundmelodie meines Herzens hat, dieselbe Sprache spricht, die ich spreche, da kann mir Hoffnung geben. Ein paar Gedanken, die mir beim Beten und Vorbereiten heute Morgen groß geworden sind. Schau auf zum Herrn. Und die Welt wird neu für dich. Erlebst du schon deine Wiedergeburt. Die Welt wird neu. Und die Welt wird sich verändern, wenn du zum Herrn aufschaust. Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Du musst wegsehen von deinen Problemen. Du musst wegsehen von deinen Nöten. Du musst wegsehen von deiner Krankheit. Du musst wegsehen von deinen Ängsten. Du musst wegsehen von deinen Kummer und Sorgen und Mangel und was weiß ich, von deiner Depression. Wegsehen und aufsehen auf Jesus. Schau auf Jesus und die Welt wird neu für dich. Die Welt bekommt ein neues Gesicht für dich. Schau auf den Herrn. Schau auf den Herrn und du hast plötzlich Zukunft. Bist ein Mensch der Zukunft. Plötzlich, der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir, Paulus. Und du hast wieder Leben, du hast wieder Mut. Schau auf zum Herrn und die Dinge dieser Welt werden blass und klein. Singen wir in einem Lied. Schau auf zum Herrn und dein Leben stimmt wieder. Hoffnung, dein Leben stimmt wieder. Das Balance, Gleichgewicht. Du fühlst dich wieder gut. Du kommst wieder vorwärts, wenn du auf den Herrn schaust. Du wirst nicht abstürzen, wenn du auf den Herrn schaust. Wer auf den Herrn schaut, der sieht die Himmelsleiter, der verbindet sich mit dem Himmel. Wer auf den Herrn schaut, der sieht nicht die Englein, der sieht obendrauf noch, wie der Alte, Gott der Allmächtige, sitzt und sagt, mein Kind Jakob, du liegst da unten. Oh, du tust mir leid. Ich helfe dir. Ich bin mit dir. Ich werde dich wieder zurückbringen. Hoffnung wächst aus der Erinnerung. Das ist ganz arg wichtig. Hoffnung wächst aus der Erinnerung. Der verlorene Sohn erinnerte sich, mein Vater hat Brot die Fülle. Daraus wächst die Hoffnung, aus der Erinnerung. Wahre Hoffnung gründet sich nicht auf Argumente, auch nicht auf biblische Argumente. Die mögen noch so biblisch, noch so fromm, noch so religiös sein, gründet sich nicht, sondern der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Das ist die Basis, worauf sich die Hoffnung gründet. Auf das Zeugnis des Heiligen Geistes. Hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes? Die Israeliten hatten Hoffnung. Und immer wieder, sogar wir heute noch immer nach 5000 Jahren haben wir immer noch Hoffnung, wenn wir die alten Geschichten lesen von Israel. Der Gott, der Israel aus Ägypten rausführte, die Erinnerung an die Wunder in Ägypten, in der Wüste, in Kanaan, diese Führungswunder Gottes, wenn du dran denkst, wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Er teilte die Fluten vom Roten Meer. Wenn du dran denkst, wie groß ist mein Gott? Guck mal, diese alten Geschichten, das gibt mir Hoffnung. Mein Gott ist ein großer Gott. Guck mal, was er den armen Israeliten getan hat. Wie hat er die versorgt? Und jedes Mal, wenn die gemeckert und gemault haben und gemurrt haben, da hat er immer was Gutes nachgeschmissen. 40 Jahre Manna. Als sie wieder gemault und gemurrt und gemeckert haben, hat er ihnen Fleisch gegeben. Als sie wieder gemault, gemeckert und gemurrt haben, hat er ihnen Wasser gegeben. Als sie wieder gesagt haben, oh Gott, hier in der Wüste ist so heiß, hat er ihnen eine Klimaanlage gegeben, die Wolkensäule. Halleluja, das war die erste Klimaanlage. Nachts warm, tagsüber schön kühl und genug Luftfeuchtigkeit da. Gott hat immer gegeben, wenn die gemurrt haben. Und wenn sie gemurrt haben, oh, die Schlangen stechen und die beißen, hat er ihnen eine eherne Schlange gegeben. Nur aufschauen, da seid ihr schon gesund. Und diese eherne Schlange war so ein Zeichen, so ein Symbol. Und immer wenn sie auf diese Schlange aufschauten, wurden sie geheilt. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. In Jesus haben wir Hoffnung, wieder alle Hoffnungslosigkeit. Haben wir Hoffnung, gegen jede Hoffnung dieser Welt. Jesus ist das Sprungbrett für neue Glaubenserfahrungen. Jesus, er ist der Sohn Gottes. Die lebendige Hoffnung ist ein Medikament, und das möchte ich dir jetzt verabreichen, ganz schnell. Ist ein Medikament gegen alle Enttäuschungen, gegen alle Zurücksetzung, gegen alle Kränkung. Diese lebendige Hoffnung. Jesus ist mein Herr. Er ist mit mir. Er liebt mich. Und er hält mich. Er ist treu. Die Barmherzigkeit Gottes lässt mich nicht verzweifeln, auch wenn alles zusammenbricht in meiner Umgebung. Er ist treu. Ist es nicht herrlich? Das ist lebendige Hoffnung. Wer auf den Herrn schaut, verbindet sich mit dem Himmlischen. Verbindet sich mit dem Segen, mit der Herrlichkeit. So, und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen uns mit dem Himmlischen verbinden. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns einfach zum Herrn gehen. Und du hast keine Hoffnung heute. Sagst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Gott hat Wege aller Wege. Wir haben auch gestern noch gesagt von diesem Lied von Paul Gerhardt. 1666, ich habe es mir gemerkt, wann er das Lied wo er hier arbeitslos wurde. 3 Jahre lang Arbeitslosigkeit ohne Arbeitslosenunterstützung. Das gab es damals nicht. Das Bismarck war noch nicht da gewesen. Und trotzdem schreibt er eines der schönsten Lieder, wo Tausende und Abertausende Kraft geschöpft haben. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Der Luft und Wind und Stern und Wetter und Unwetter alles dirigiert und lenkt, der wird auch deine Wege lenken. Das ist Hoffnung. Halleluja. Befiehl dem Herrn deine Wege. Das wollen wir tun. Und er wird es wohl machen. Vater, ich danke dir, dass wir mit Paul Gerhardt unsere Wege dir befehlen dürfen, unser Leben dir befehlen dürfen. Und Herr, vielleicht geht es uns genauso wie dem lieben Paulus auf dem Schiff dort nach Rom, als Gefangener, als in Ketten gebunden. Herr, und gar nicht so frei und gar nicht freiwillig. Und trotzdem sitzt du jetzt in dieser Situation und du hast deinen Engel geschickt. Und Heiland, heute Morgen, ich möchte dich ganz herzlich bitten, schick doch deine Engel aus. Herr, schick diese dienstbaren Geister aus und benütze meine Worte, Herr, dass diese Worte Geist und Leben werden, dass sie lebendig werden heute Morgen. Herr, dass die Menschen spüren, wir sind nicht allein. Und wenn wir das Brot brechen, das Abendmahl miteinander halten. Herr, dass die Menschen wissen, das, was Paulus dort auf dem Schiff erlebte, das können wir heute noch erleben, dass wir gestärkt werden und dass wir die Katastrophe überleben, diesen Schiffbruch überleben. Herr, und dass wir gerettet werden, dass wir alle ans Ziel kommen und alle miteinander das Ziel erreichen. Und dass du alle, die mit uns reisen, in unsere Hand gegeben hast, 276 Seelen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dieses Wunder geschehen lässt, heute Morgen in unserer Mitte, wenn wir das Mahl miteinander feiern. Herr, lass es ein Gottesdienst sein der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes. Und wir müssen nicht etwas zaubern, fabrizieren, erzeugen. Das ist schon alles bereitgestellt. Halleluja. Es liegt und wartet auf uns. Es ist zur Abruf, zur Abholung für uns hinterlegt worden. Halleluja, Vater, ich danke dir. Das Heil Gottes, die volle Erlösung, alle göttlichen Gaben und alles, was wir brauchen für das himmlische Leben, für das ewige Leben, für das geistliche Leben, auch für das natürliche Leben, liegt alles schon bereit. Oh Gott, und wir kommen jetzt in diesem Moment und möchten es einfach im Glauben abholen. Danke dir. Danke, Vater im Himmel. Halleluja. Wir singen jetzt einen Chorus und du kannst heute Morgen, während wir diesen Chorus noch singen, dich innerlich vorbereiten. Hol das ab, was Gott für dich zum Abruf bereitgelegt hat. Alles, was du brauchst. Gestern hat mir Gott gezeigt, nicht nur drei Wünsche, wie es im Märchenland, sondern Gott hat uns 1000 Angebote, 1000 Wünsche. Ja, du darfst dir wünschen, in Hülle und Fülle, dass du, Gott will, dass du wunschlos glücklich bist in deinem Leben. Das ist, was er will. Und das ist die Hoffnung, der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Der Herr ist mein Heil. Der Herr ist meine Zuflucht. Weißt du, wenn du den Herrn hast, hast du den Prinzen und alles, was der Prinz besitzt. Halleluja, du hast den Prinzen. Heute Morgen zerbrich nicht den Kopf über so ein paar Kleinigkeiten. Es gibt das Große, den König. Wenn du den König hast und wer den König hat, wer neben ihm sitzen oder stehen darf, dem macht es nicht mehr aus, die Welt, was jetzt passiert. Stephanus, er sah den Allmächtigen. Und wenn du Jesus siehst, wenn Jesus neben dir steht, verblasst alles. Und das wünsche ich dir, dass alles Menschliche, alles Irdische verblassen möge und dass die Herrlichkeit Gottes strahlen möge in deinem Leben. Nimm ein das gute Land. Nimm ein, was Gott dir gibt heute Morgen. Genommen, auch wenn der Himmel vielleicht über den einen oder anderen dunkel ist. Wir wissen, du bringst die Deinen durch. Du bringst die Deinen ans Ziel, geliebter Heiland. Halleluja. Oh, es hat dich verlangt, mit uns das Abendmahl zu feiern. Es hat uns verlangt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Herr, und wir haben es genossen. Wir haben uns gestärkt jetzt in dir. Halleluja. Oh, Herr, ich danke dir.